Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Voll Liebe. Von alten Mustern und neuer Verbundenheit. Der ERF Plus Beziehungspodcast mit Sonja Kilian und Paartherapeutin Ira Schneider.
Eine Partnerschaft, in der wir uns sicher fühlen, macht uns mutig, uns vielleicht auf der Arbeit oder in ein anderes Projekt einzubringen. Bindungsstile, Bindungserfahrungen verändern sich. Unser Gehirn ist plastisch, es ist beweglich, es kann Dinge neu lernen.
Herzlich willkommen zu unserem Beziehungspodcast. Wir haben eine Menge Ideen, um Paare in ihrer Verbindung zu stärken. Wir, das sind die Beziehungsexpertin Ira Schneider und ich. Mein Name ist Sonja Kilian.
Willkommen auch von meiner Seite.
Wenn sich zwei Menschen entscheiden, ein Paar zu werden, dann haben sie vieles, was sie miteinander verbindet. Diese Verbundenheit brauchen Paare, um sich einander zugehörig zu fühlen. Heute tauchen wir genau da ein, nämlich in die emotionale Verbundenheit, die wir in einer Partnerschaft brauchen. Wir sprechen über das Konzept der Bindung. Ira Schneider ist Paartherapeutin. Bindung ist für dich ein Fachwort. Wie würdest du das in einfachen Worten erklären, was das genau bedeutet?
Bindung ist erstmal das angeborene Grundbedürfnis von Menschen nach Nähe, Zuwendung, Geborgenheit und Schutz im Zusammenhang mit einer Fürsorgeperson. Also beispielsweise ein kleines Baby kommt auf die Welt und es bindet sich an seine Eltern. Dieser Begriff ist entstanden durch John Bowlby. 1969 hat er ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Bindung, eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung. Damals war einfach sehr die Mutter-Kind-Beziehung im Fokus der Forschung. Heute wissen wir auch, dass Babys auch eine sehr sichere und emotional stabile Bindung auch zu ihren Vätern entwickeln können, wenn sich die Väter dementsprechend auch einbinden und einbringen. Bindung ist überlebensnotwendig. Ein Kind kann gar nicht anders, als sich zu binden. Und es ist ein, wie ich finde, zutiefst biblisches Konzept. Gott hat den Menschen von Anfang an auf Beziehungen ausgelegt und angelegt. Ein Mensch kann gar nicht anders, als in Beziehungen sein. Und Gott in seinem Wesen lebt auch in einer Dreieinigkeit. Er ist auch immer in Beziehung. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in Beziehung. Und das Spannende ist, dass Gott sagt, der Mensch soll nicht alleine sein. Das heißt, nicht in Beziehung sein, einsam zu sein, alleine auf sich, alleine angewiesen zu sein, ist eben gefährlich. Gott sagt, dass es nicht gut ist für den Menschen. Das bedeutet, es macht auch Sinn, was in der Bindungsforschung so entdeckt wurde, nämlich Einsamkeit ist hochgefährlich, auch für das Nervensystem des Menschen. Wenn wir in Verbindung mit anderen Menschen sind, dann sind wir beruhigter, weil wir wissen, da ist Sicherheit. Hier kann ich sein mit all meinen Nöten und Ängsten. Eine sichere Bindung bedeutet, dass wir wissen, wenn ich mich mit Nähe an jemanden wende und sozusagen ein Näheangebot mache, bin ich mir sicher, die andere Person wird dieses Näheangebot auch mit Zuwendung beantworten. Ich kann sicher sein, ich muss keine Angst haben, abgelehnt zu werden. Es bedeutet auch, sich darauf verlassen zu können, wenn wir in Zeiten der Not sind oder Unterstützung und Hilfe brauchen, dass wir wissen, hier kann ich mutig sein, mich zeigen, das Risiko eingehen und nach Unterstützung fragen. Und mein Gegenüber wird auch auf mich eingehen mit diesem Wunsch. Bindung ist ein Überlebensmechanismus, es geht gar nicht anders. Eine Kollegin von mir fasst es immer so schön in Worte und sagt, Kinder können gar nicht anders, als sich zu binden. Aber sie überprüfen ihre Eltern natürlich nie auf pädagogische Eignung. Sie binden sich einfach, weil alles andere ist nicht möglich. Und die sicherste Bindung und die intensivste Bindung entsteht eben zu der Fürsorgeperson, die den meisten Schutz bietet. Und dieses Bindungskonzept, die Bindungstheorie, die wurde dann immer weiterentwickelt. Mary Ainsworth ist auch eben eine Bindungstheoretikerin. Bindung ist eine Feldforschung. Das bedeutet, dass Bindungsforschung in Feldstudien entsteht. Man beobachtet das Eltern-Kind-Verhalten. Man guckt sich die Verhaltensweisen, die Interaktionen, das, was im Miteinander passiert, genau an. Und daraus zieht man sozusagen Schlüsse und Vergleiche. Und Mary Ainsworth hat ein berühmtes Experiment durchgeführt, das nennt sich der Fremde-Situationen-Test. Da geht es eben um eine Fürsorgeperson, die den Raum verlässt. Es gibt eine andere fremde Person, die davor mit in den Raum kommt. Und es werden eben Trennungs- und Wiedersehensmomente angeguckt. Wie reagieren Kinder in Situationen, wo sozusagen ihre emotionale Schutzperson nicht mehr da ist und wenn sie wiederkommt? Und daran wurde sozusagen untersucht, wie ist die Bindungsbeziehung. Bindung wird auch oft falsch verstanden. Es gibt dann diesen Gedanken, da wird ein Mensch völlig vereinnahmt und darf gar nicht mehr selbst existieren. Das ist ein bisschen so ein Fehlschluss, sondern Bindung ermöglicht auch, dass wir die Welt entdecken können. Bindung macht uns mutig, weil Bindung uns ja so eine sichere Basis gibt. Und bei kleinen Kindern kann man beispielsweise schon sehr früh entdecken, nehmen wir ein Kind, was noch nie am Strand war, was vielleicht zum ersten Mal Meereswasser sieht und dieses Meer, das ist so fremd und vielleicht auch ein bisschen bedrohlich und es tapst so an dem Sandstrand entlang, an den Muscheln. Und dann ist da dieses Wasser und es ist sich nicht so ganz sicher. Es guckt es vielleicht erstmal so ein bisschen neugierig an, vielleicht auch, was ist da auch in diesem Wasser so drinne? Ist das sicher? Ist das sicher? Ne? Es geht wieder um Sicherheit. Und dann dreht es sich, soziale Referenzierung nennt sich das, es dreht sich zu seinem Elternteil hin zu einer primären Bindungsfigur und guckt, ist das hier sicher, mit Blickkontakt. Und wenn dann zum Beispiel die Mutter oder der Vater so wohlwollend nicken und zustimmen und sagen, ja, ja, geh da ruhig rein, das ist super, oder mit dem Blickkontakt, dann verinnerlicht das Kind das, es rückkoppelt, okay, hier bin ich sicher, und übernimmt dann auch sozusagen die emotionale Stimmung der Eltern und ist dann mutig, kann etwas Neues ausprobieren. Deswegen ist auch Bindung und auch das Entdecken, also die Exploration, immer ein Wechselspiel. Und auch auf Partnerschaften können wir das übertragen. Eine Partnerschaft, in der wir uns sicher fühlen, macht uns mutig, uns vielleicht auf der Arbeit oder in ein anderes Projekt einzubringen. Und diese enge Bindung, die entsteht, da hat man auch schon früh herausgefunden, dass Kinder auch die Gesichter ihrer Eltern nach dem dritten Tag der Geburt von der Mutter kann das Kind das Gesicht schon von anderen Gesichtern unterscheiden. Also da findet schon viel Bindung statt. Es gibt auch den Begriff der pränatalen Bindung, also vor der Geburt. Man hat irgendwann festgestellt, warum ist denn das so schrecklich, wenn Familienpaare eine Fehlgeburt erleben? Ja, es ist schlimm, weil es entsteht schon eine Bindung zu diesem Baby. Es ist eben einfach nicht genau so, dass es dort noch keine Bindung gibt, sondern es gibt eine auch pränatale Bindung. Und nach der Geburt macht das Baby, das Säugling, auf sich aufmerksam. Es strampelt, es weint, es zeigt Bedürfnisse. Und Mary Ainsworth hat eben dieses Konzept der elterlichen Feinfühligkeit ins Spiel gebracht. Und das bedeutet eben, sensibel, feinfühlig, behutsam, eben die Bedürfnisse von Kindern im Blick zu haben, auf das Kind einzugehen und das Kind auch nicht unnötig lange zu frustrieren, sondern wirklich liebevoll, zugewandt, diese Bedürfnisse auch zu versorgen, zu befrieden und eben natürlich jetzt auch nicht in einen Überperfektionismus zu gehen als Eltern. Ne? Also irgendwann ist es auch wichtig, ne, dass Kinder auch mal erleben, wenn sie vielleicht auch schon älter sind, dass die Mutter auch mal das Glas Wasser zu Ende austrinken möchte. Ne? Das ist dann vielleicht eine Frustration, die man auch mal zumuten kann. Aber es soll eben nicht so sein, dass man Kinder unnötig frustriert und quält. Und da haben wir in Deutschland auch ein schweres Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus. Da gab es ein Buch, das wurde um die 650.000 Mal verkauft, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harrer. Und dieses Buch war darauf angelegt, alles, was an Beziehung zwischen Kind und Mutter oder Eltern entsteht, wirklich zu zerstören. Es ging darum, das Kind schreien zu lassen, weinen zu lassen, es nicht zu trösten. Heute wissen wir, Kinder schreien zu lassen und sie nachts da einfach durchschreien zu lassen, ist eine traumatisierende Erfahrung, weil das Kind lernt, ich kann hier weder fliehen, noch kann ich kämpfen. Ich schreie, niemand antwortet mir. Ich kann nicht fliehen, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht davongehen. Also erstarre ich und bin hilflos der Situation ausgeliefert. Das kann eine traumatische Erfahrung für ein Kind sein. Und dieses Buch hat eben ja eine ganze Generation von Eltern geprägt. Das Bild auf Kinder war sehr harsch. Der kleine Tyrann, ne, der irgendwie diszipliniert werden muss. Es wurde nicht auf Bedürfnisse geguckt, sondern Kinder sollten beispielsweise in bestimmten Zeitfrequenzen gestillt werden oder Fläschchen nur 10 Minuten, bestimmte Uhrzeiten sollten eingehalten werden. Also ein sehr, sehr harsches, grobes, wenig liebevolles, wenig beziehungsorientiertes Erziehungskonzept wurde dort ja gepredigt, vervielfältigt, immer wieder aufgelegt.
Was steckte dahinter? Was war der Grund dafür?
Es war ein nationalsozialistischer Gedanke, ja auch im Grunde Soldaten heranzuziehen. Genau. Und dieses Erbe verfolgt
Soldaten, die keine Bindung, keine Gefühle, keine Emotionen haben oder diese unterdrücken können?
Genau, um dann zu funktionieren. Und dieses Erbe ist lange geblieben und bis heute gibt es immer noch diese große Angst, Kinder zu sehr zu verwöhnen, sie zu sehr zu lieben. Es wird dann immer gesagt, ne? Die Kinder werden verweichlicht. Dabei wird Bindung entsteht in Beziehungen, in Zugewandtheit und eben auch in Geborgenheit. Kinder brauchen emotionale Sicherheit und Schutz. Sie brauchen eine Person, die prompt und responsiv reagiert. Responsiv bedeutet, antwortbereit ist, die verfügbar ist, die zugänglich ist, die sagt, ich nehme das ernst, was du gerade brauchst. Ich weiß, du bist gerade hier als kleines Kind, als Baby abhängig von meiner Fürsorge und ich nehme diese Verantwortung wahr und ich wende mich dir zu und kümmere mich liebevoll um dich, weil du es wert bist. Und dann internalisieren Kinder auch gute innere Bilder, wie zum Beispiel
sie verinnerlichen.
Ja, sie verinnerlichen, genau. Sie verinnerlichen gute innere Bilder. Sie behalten die in sich und das begleitet ein Leben lang. Das ist ein Schatz, wenn ein Kind erlebt, wenn ich nach Hilfe rufe und weine, werde ich getröstet. Das bedeutet auch, dass vielleicht ein erwachsenes Kind dann sagt, ja, und wenn ich Hilfe brauche, dann suche ich mir die, weil ich weiß, Menschen werden dann auch an meiner Seite sein. Das kann ein Geschenk sein.
Was macht das jetzt mit der Partnerschaft aus? Wie wirkt sich das im Erwachsenenalter aus, was wir als Kind an Bindung erlebt haben?
Für die Partnerschaft ist es eben wichtig, eine sichere Paarbindung miteinander haben zu können. Wenn Paare miteinander in intensive Konflikte geraten, würden sozusagen BindungstheoretikerInnen sagen, es liegt daran, dass die Bindung nicht sicher ist. Da gibt es irgendwie Ängste. Vielleicht die Angst, dass der andere nicht für einen da ist, nicht zugänglich ist, nicht emotional verfügbar. Es gibt ein Konzept aus der emotionsfokussierten Paartherapie, da können Sie gerne auch nochmal in die erste Folge hören, da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Das nennt sich ARE, das erste A steht für Ansprechbarkeit. Der andere ist für mich ansprechbar, ich kann ihn erreichen, er ist für mich zugänglich. Und ich kann ein Anliegen formulieren, ich kann mich mitteilen, der andere ist für mich da. Das R steht für Responsivität, eben auch das, was wir in der Eltern-Kind-Bindung haben, dieses ich bin bereit, auch auf dich einzugehen. Ja, ich ignoriere dich nicht, ich bestrafe dich nicht mit Liebesentzug, wenn du mal nicht so funktionierst oder bist und passt, so wie es mir gefällt, sondern ich gehe auf dich ein. Und der dritte Punkt ist Engagement. Ich bin auch bereit, mich vielleicht auch emotional für die Beziehung zu engagieren, auch etwas von mir mitzuteilen, dir zuzuhören, in die Beziehung zu investieren. Das sind wichtige Faktoren auch für eine sichere Bindung.
Die dann von beiden Seiten kommen muss, bei einem Paar, bei einer Beziehung.
Genau, es ist immer ein Wechselspiel und es ist immer wohltuend und stärkt die Sicherheit, wenn beide Teile merken, sie sind sich einander bedeutsam und das ist eben ein wichtiger Punkt. Als Kind sind die Fürsorgepersonen, das können Eltern sein oder Pflegeeltern oder je nachdem, wo das Kind auch groß wird, diese Personen sind sozusagen primäre Bindungspersonen, Bindungsfiguren, Personen, an die sich die Kinder binden. Und in der Partnerschaft entsteht ja was ganz Interessantes, ne? Es gibt ja auch in der Bibel, darum verlässt ein Mann Vater und Mutter und bindet sich. Da ist ja auch dieser Begriff der Bindung, ne? Und an seine Frau. Und da ist wirklich sozusagen, übersetzt heißt das Wort auf Hebräisch, anhängen, ankleben. Da entsteht etwas sehr Nahes. Und Bindung ist eben auch dieses Konzept, dass wir in einer emotional bedeutsamen Beziehung mit einer anderen Person stehen. Das Gute, finde ich, an Bindung ist auch, es ist normal, dass Menschen Menschen brauchen. Wir sprachen letztes Mal schon über Beschämung. Oft sind wir in so einer Gesellschaft, die uns so überwärtig sagt, wir sollen so stark und unabhängig und so super selbstständig sein. Bindung sagt, es ist okay, dass Menschen Menschen brauchen. Gott sagt, Menschen brauchen Menschen. Es ist nicht gut, wenn die alleine sind. Bindung hat einen sehr humanistischen und wohlwollenden Ansatz und ist nicht so pathologisieren, pathologisch bedeutet, macht den Menschen nicht so krank, sondern sagt, hey, das ist doch normal, dass ein Mensch ein Gegenüber braucht. Und Paare werden dann zur gegenseitigen, primären, also ersten, wichtigsten Bindungsfigur. Es ist dann nicht mehr die Mutter, der Vater, sondern der Partner, der Ehepartner, die Ehepartnerin. Die werden dann zu dieser besonderen Figur, auf die dann aber auch bestimmte Bindungsbedürfnisse projiziert werden. Dann ist es eben besonders wichtig, dass man sich von seiner Partnerin, von seiner Ehefrau, von seinem Ehepartner angenommen fühlt, dass man weiß, ich bin in deinen Augen attraktiv. Ich muss wissen, dass du für mich da bist, wenn ich Hilfe brauche. Ich muss wissen, dass ich für dich genug bin und gut bin, so wie ich bin. Ich muss wissen, dass du mit mir verbunden sein möchtest. Das sind wichtige Bindungsbedürfnisse. Und die adressieren wir dann an unser Gegenüber, weil dieses Gegenüber eine große, wichtige, emotionale Bedeutung in unserem Leben einnimmt. Etwas, was sozusagen auch exklusiv ist.
Das sind Dinge, deren ich mir nicht bewusst bin immer. Kannst du das ganz praktisch machen und mir sagen, worauf kann ich achten, dass ich das meinem Gegenüber gebe?
Ein besonderer Punkt ist das Konzept des Validierens, des Anerkennens von Gefühlen. Also dem Gegenüber ein sicherer Hafen zu sein, zu sagen, hey, bei mir bist du safe. Hier kannst du dich fallen lassen.
Als Beispiel, wenn ich jetzt meinem Mann, er sagt mir irgendwas und dass ich das nicht gleich abwerte, sondern sage, aha, okay, so fühlst du dich jetzt und das höre ich mir an und versuche das zu verstehen.
Genau das ist es im Grunde. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das nennt sich Validieren statt Bagatellisieren. Und es geht eben um diesen Gedanken, nicht zu sagen, jetzt stell dich mal nicht so an und warum weinst du jetzt eigentlich? Und so schlimm ist die Situation doch gar nicht. Oder dann, oft sind es ja auch so Kleinigkeiten, da kommt jemand von der Arbeit nach Hause und sagt, oh, meine Kollegin hat mich irgendwie blöd angeguckt und dann hat die mich irgendwie angerempelt und an der Kaffeemaschine war so und so. Und dann gibt es ja unterschiedliche Reaktionen. Was man sich ja eigentlich in dem Moment wünscht, ist, ich sage mal, Solidarität und auch so ein bisschen Trost und Zuwendung, dass der andere sagt, mit einsteigt, das ist ja wirklich irgendwie richtig blöd gelaufen und ich verstehe gar nicht, warum die so zu dir war und es tut mir irgendwie total leid. Du hast ja eh schon einen schwierigen Tag gehabt. Was dann aber schnell zu einem Konflikt führen kann, ist, wenn der andere sagt, ja, aber die Kollegin hat es ja bestimmt nicht so gemeint. Dann kann schnell so ein Gefühl entstehen von, ich darf jetzt mich gar nicht so fühlen, wie ich mich gerade fühle und ich habe doch jetzt eigentlich mich verletzlich gezeigt und wollte eigentlich Trost und Zuwendung, weil es hat mich vielleicht auch verletzt, wie meine Kollegin mit mir umgegangen ist und mein Partner, meine Partnerin wehrt das jetzt so ab und drückt mein Gefühl so weg.
Das heißt, Verständnis ist ganz wichtig.
Verständnis und auch Anerkennung und zu sagen, deine Gefühle sind valide, die sind legitim, die dürfen einfach sein und ich halte das jetzt hier mit dir aus.
Und dann traut sich auch der Partner beim nächsten Mal wieder was zu erzählen, sonst kann es ja passieren, dass mein Gegenüber sich sagt, oh, da erzähle ich lieber gar nichts mehr, die versteht das sowieso nicht.
Und das finde ich einen so wichtigen Punkt. Durch solche Situationen entsteht Vertrauen. Dieses Ich weiß, wenn ich mich an den anderen wende, bekomme ich eine responsive, eine antwortbereite Reaktion, die auch empathisch auf mich eingeht. Das Gegenüber ist für mich da, das versteht mich. Und natürlich, ne, manchmal ist es im Alltag so, da ist man vielleicht selber so überflutet von Gefühlen. Da kann man nicht noch die Gefühle des Gegenübers gut aushalten. Und dann wehrt man mal was ab oder drückt mal was weg. Und es geht ja auch nicht darum, immer perfekt empathisch und zugewandt zu sein, sondern überwiegend in so einer liebevollen Haltung miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber den Punkt, den du gesagt hast, den finde ich sehr wichtig, weil wenn sowas sozusagen in einer hohen Frequenz, also sehr, sehr häufig vorkommt, dann entsteht natürlich auch eine Rückzugstendenz, ne? Und man sozusagen steigt ein bisschen aus der Bindung aus, weil man weiß, okay, hier bin ich nicht sicher, wenn ich sozusagen ein Gefühl von mir teile, wo ich verletzt worden bin und mein Gegenüber das überhaupt nicht halten kann, dann gehe ich in den Schutzmodus, dann fährt mein Schutzsystem hoch. Und das macht Sinn, es ergibt einfach Sinn, weil wir so auf Bindung angelegt sind, dass wir natürlich alles tun, um die Bindung zu erhalten. Also das ist auch eben das, was bei kleinen Kindern passiert. Egal, ob diese Fürsorgepersonen liebevoll und fürsorglich sind oder vielleicht auch sehr grausam und vernachlässigend sind, das Kind bindet sich immer, weil es kann nicht anders. Und damit wären wir dann auch so ein bisschen bei dem Konzept der Bindungsstile. Es gibt die sichere Bindung, da weiß ein Kind, ich bin geborgen, ich bin hier emotional sicher, es wird sich um mich gekümmert. Es gibt aber auch erwachsene Menschen, die eher vermeidend gebunden sind. Das bedeutet, sie vermeiden manchmal auch Nähe, weil sie vielleicht Nähe auch mit etwas Gewaltsamem oder Negativem erlebt haben bei sich in der Familie.
Oder Nähe gesucht haben und die dann nicht bekommen haben, abgewiesen wurden. Richtig. Und das nicht nochmal erleben wollen.
Genau, weil sie die nicht beantwortet bekommen haben. Nehmen wir jetzt um jetzt auch mal mit so einem konkreten Beispiel nehmen wir beispielsweise eine junge Frau, dessen Mutter vielleicht sehr, sehr depressiv war und die aufgrund ihrer psychischen Krankheit sich nicht gut um sie kümmern konnte, auch in der Kindheit und Jugend immer sehr abwesend war und wann immer sozusagen das Kind Gefühle gezeigt hat, dann wurden die weggedrückt und es sollte sich nicht so anstellen und immer anpassen, da die Mutter einfach sehr mit sich selbst beschäftigt war und wenig Raum hatte, das Kind zu trösten. Man spricht auch von der Koregulation. Regulation bedeutet, eigene Gefühle benennen, wahrnehmen, beruhigen und steuern zu können, also einen hilfreichen Umgang mit Gefühlen zu entwickeln. Und Kinder kennen das noch nicht. Die sind darauf angewiesen, dass sozusagen ein erwachsenes Gegenüber ihnen dabei hilft und sie zum Beispiel tröstet, in den Arm nimmt, eine Träne wegwischt.
Würdest du das genauso übertragen auf Erwachsene? Wenn ich jetzt merke, mein Gegenüber ist da sehr vermeidend und möchte gar nicht so eine enge Bindung aufbauen, wie kann ich dem entgegenwirken? Also wie kann ich jemanden da in so eine Sicherheit führen?
Bindungsstile, Bindungserfahrungen verändern sich durch neue Beziehungserfahrungen. Unser Gehirn ist plastisch, es ist beweglich, es kann Dinge neu lernen. Und eine Person, die jetzt eben, um nochmal zurück auf das Beispiel zu kommen, sich sehr viel anpassen musste, viele Gefühle wegdrücken musste, wenn es geweint hat, beschämt wurde, die Tränen nicht zeigen durfte, das hat vielleicht gelernt, um hier die Bindung zu meinen Eltern aufrechtzuerhalten, muss ich die Dinge unterdrücken.
Brav sein, ruhig sein.
Angepasst, genau.
Das gibt es ja auch bei Ehepaaren.
Absolut. Ich muss das hier in dem Familiensystem unterdrücken. Das ist in dem Moment ein wichtiger Überlebensmechanismus. Dann ist es eben so, in der Zeit ist das sozusagen auch eine Kompetenz des Kindes. Es ist total klug, es ist ja raffiniert. Es überlegt sich, wie kann ich jetzt hier in diesem Familiensystem überleben? Ich vermeide dann das Zeigen meiner Gefühle. Ich vermeide das Zeigen von Verletzlichkeit. Mache das viel mit mir selbst aus. Dann ist es aber oft so, dass dieses innere Modell von wie Beziehungen funktionieren, mitgenommen werden ins Erwachsenenalter und auch sozusagen die Paarbeziehung beeinflussen.
Aber wir bleiben flexibel, hast du gesagt. Das
richtig.
Habe ich mir gleich gemerkt, denn das klingt ja ermutigend und
absolut.
Macht Hoffnung, auch im Erwachsenenalter, dass man da noch sich verändern kann oder auch dazu beitragen kann, dass sich mein Gegenüber verändert.
Und das ist eben dieser springende, finde ich, so hoffnungsvolle Punkt. Beziehungserfahrungen können korrigierende Erfahrungen sein. Wir können auch als Paar miteinander ein bisschen was reparieren aus dem Schmerz, den wir auch vorher vielleicht in unseren Herkunftsfamilien erlebt haben. Und diese korrigierenden Erfahrungen, wenn wir die wiederholt machen, verändert sich auch unser Bindungsverhalten. Eine Person, die eine eher Tendenz hat, vermeidend zu sein, die erlebt in einer sicheren emotionalen Bindung, oh, hier wird meine Verletzlichkeit auf einmal gesehen oder anders beantwortet. Hier geht jemand auf mich ein, wenn ich was von mir mitteile. Und dann entsteht ein neues sich öffnen und ein neues Vertrauen durch eine emotionale Korrektiv.
Konkret könnte ich also ganz bewusst darauf achten, dass ich zuhöre, dass ich auch auf kleine, ja, Dinge achte, wenn der Partner oder meine Partnerin traurig ist, dass ich das gleich auch schon sehe und anspreche, selbst wenn der andere vielleicht gar nicht darüber spricht. Also, dass ich proaktiv da auf jemanden zugehe.
Ja, genau. Man muss gucken, dass man die Menschen nicht überwältigt. Also, die sind ja noch in so einem Schutzmodus. Aber, was du sagst, diese Kleinigkeiten, diese kleinen Nuancen zu sehen, das ist ja wieder diese Feinfühligkeit. Und es macht ja Sinn, wenn ein Kind nicht korreguliert wurde, also wenn es keinen Trost erhalten hat, keine Unterstützung bei dem Ausdruck von Gefühlen, können wir uns aber auch als Paar korregulieren. Wir können das nachholen als Paar und sagen, brauchst du gerade eine Umarmung? Oft sind wir so verkopft und denken, wir müssen jetzt super tolle Lösungsvorschläge für unser Gegenüber bringen, dem geht's gerade nicht gut. Vielleicht eine Krise mit einer Freundin oder mit der eigenen Mutter oder was auch immer auch bei den Themen, die Themen so da sind, da ist oft der Hang, ich möchte das für den anderen lösen und tolle Tipps geben. Wir sind dann so verkopft und haben dann so tolle Ideen, weil wir vielleicht auch selber die Gefühle des anderen nicht so gut aushalten können und das nicht gut aushalten können, das mit anzusehen. Aber da ist eben dieser Mut zu sagen, ich halte das Gefühl aus, ich bin einfach da und ich korreguliere durch so simple Dinge wie eine Umarmung. Wir müssen nicht immer sozusagen tolle Monologe halten und die richtigen Worte sagen. Manchmal müssen wir den anderen wirklich auch körperlich behutsam berühren. Natürlich unter der Erlaubnis der anderen Person. Aber viele Menschen, die eher vermeidend sind, die haben so gelernt, ich darf mich nicht zumuten. Ich darf mich nicht zumuten, also halte ich mich zurück. Es gibt aber auch Menschen, die eher ängstlich gebunden sind. Die haben dann eben oft so eine Angst, die sich darin zeigt, dass sie Angst vor Verlassenheitsgefühlen haben, Angst vor Einsamkeit, Angst, alleingelassen zu werden. Die bindungsbezogene Vermeidung, von der wir gerade gesprochen haben, da geht es mehr so darum, dass Nähe manchmal als gefährlich gesehen wird, dass es einen hohen Drang zu Autonomie, also zu Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gibt. Bei der Angst ist es ein bisschen anders. Da geht es wirklich um Verlustängste. Werde ich den anderen verlieren? Wird der andere bei mir sein? Und kann ich mich zumuten? Bin ich zu viel, wenn ich mich jetzt mit meinen Ängsten zeige? Da greift so ein anderer Mechanismus. Und oft ist es auch so, dass sich eher Vermeidende und Ängstliche auch miteinander finden. Die finden sich dann so gegenseitig. Das ist auch spannend. Die, die ängstlicher gebunden sind, die haben in der Regel etwas mehr Zugang zu ihren Gefühlen, können die auch intensiver zeigen. Die haben eher in ihrer Kindheit so was Abwechselndes erlebt. Mal waren die Eltern sehr fürsorglich da, und mal nicht, mal verfügbar, mal nicht. Und dadurch ist sozusagen so ein bisschen wie so eine Kernangst geblieben.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das viele gar nicht merken. Ich habe Verlustängste. Die wissen das gar nicht. Das ist so unbewusst. Würdest du das auch so sehen, dass das manchmal gar nicht so zum Vorschein kommt bei der Person selbst und beim Gegenüber noch weniger? Dass es so unterschwellig irgendwo schlummert?
Manchmal schlummert es tatsächlich unterschwellig. Einigen ist das sogar sehr bewusst.
Das sagen das manche dann, wenn es ihnen bewusst ist, sagen die das dann überhaupt oder ist es ihnen unangenehm, peinlich? Ach, vom Verstand her wissen sie, das ist jetzt eigentlich Quatsch, dass ich mir Sorgen und Ängste mache, dass der andere heute Abend nicht mehr zurückkommt zum Beispiel, nicht mehr nach Hause kommt. Der Kopf sagt, das ist Unsinn, aber das Gefühl ist da und dann spricht man das auch lieber nicht aus, weil man eigentlich weiß, dass es unnötig ist.
Es gibt sehr unterschiedliche Umgänge. Menschen, die ängstlich gebunden sind oder zumindest eine Tendenz dazu haben, ängstliche Bindungsmuster zu zeigen, sind sehr unterschiedlich, indem einige neigen dann auch dazu, ein wenig zu klammern, den anderen dann einzuengen. Oft ist es so, wenn du sagst, die Angst ist im Unbewussten, das äußert sich dann eher in so einer Vehemenz. Also die werden dann ein bisschen schärfer, ein bisschen vorwurfsvoller, ein bisschen angreifender auch.
Also Beispiele jetzt.
Im Konflikt zum Beispiel.
Oder auch wenn jetzt der eine Partner sagt, jetzt geh doch nicht schon wieder weg oder du übernachtest jetzt 2 Nächte woanders oder Dienstreise und das passt mir nicht.
Da müsste man dann eben gucken, wo ist man vielleicht dann auch schon im Bereich von so einer extremen Eifersucht, die der Beziehung auch nicht gut tut, ne? Die dann auch den anderen zu sehr einschränkt.
So eine Angst kann sich also auch in Eifersucht äußern.
Das kann sich darin äußern, aber oft ist es mehr im Konflikt. Also ängstlich gebundene Personen haben im Konflikt einfach oft auch den Wunsch, den Konflikt sehr, sehr schnell zu klären, weil sie wirklich diese Spannung und diesen Schmerz mit dem anderen in dem Moment unverbunden zu sein, nicht gut aushalten. Wir stellen uns ja unter Einsamkeit und alleine sein immer so große Bilder vor von Menschen, dessen Paare 6 Monate auf Dienstreise sind und dann ist die Person da ewig alleine. Das Gefühl von Einsamkeit, das kann in so Mikromomenten stattfinden, in so Millisekunden. Da ist zum Beispiel jemand, der wünscht sich gerade Trost, der andere reagiert eher so ein bisschen harsch und zack ist so ein Gefühl von, oh, ich fühle mich gerade alleine mit meinem Gefühl, ich bin gerade einsam damit, warum bist du gerade nicht bei mir? Und da kann dann so eine Angst schon hochkommen, das kann dann schon Verlustängste aktivieren, die sich dann aber vielleicht eher in so eine Schärfe zeigen oder in so einer Vehemenz. Und da müssen wir das auch sehr ernst nehmen. Das sind oft schwierige biografische Erfahrungen. Und diese Menschen brauchen diesen Trost auch, weil sie eben erlebt haben. Vielleicht wurden sie immer wieder damit bestraft, wenn sie sich nicht gut angepasst haben als Kind, dass die Eltern sie dann ignoriert haben, aber dann im nächsten Moment total fürsorglich waren. Und es gibt eben, das sind eben diese unsicheren Bindungsstile, die wir im Erwachsenenalter beobachten können, also vermeidend und ängstlich. Dann gibt es die sichere Bindung und dann gibt es eben noch eine andere Kategorie, auf die würde ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Das wäre die desorganisierte Bindung. Also die unsichere Bindung ist noch organisiert. Es gibt immer noch eine organisierte Bindung. Also ist zum Beispiel klar, okay, durch Vermeidung kommen wir hier zurecht.
Organisiert heißt, ich habe mir eine Strategie überlegt, wie ich damit umgehe.
Genau, das Kind hat sozusagen irgendwie eine Bindungsstrategie entwickelt, wie es in dem Familiensystem umgehen kann. Und auch bei der desorganisierten Bindung hat es auch eine Strategie entwickelt. Nur die ist halt desorganisiert. Und da sind wir auch oft im Bereich von Traumatisierung, von Bindungstraumatisierung, von Entwicklungstrauma, weil man findet desorganisierte Bindungen oft bei Menschen zum Beispiel mit einer Borderline-Störung. Und da geht es wirklich um frühkindliche Erfahrungen, wo Kinder wirklich die Erfahrung gemacht haben, das gleiche Elternteil, was sehr lieb zu mir ist, kann auch sehr grausam zu mir sein. Das muss nicht nur daher kommen, aber es gibt eben viele Befunde, dass es sozusagen daher kommt, dass ein Baby dann die Eltern wie in 2 Personen spalten muss. Der gute Vater und der böse Vater, weil es kann ja nicht sein, dass der gleiche, der so gut zu mir ist, auch so gemein zu mir ist. Und dann entwickelt sich sozusagen wie ein Spaltungsmechanismus, dass diese Menschen dann immer Angst vor Nähe haben, weil Nähe bedeutet auch, dass die gleiche Person, die liebevoll zu mir ist, sehr grausam zu mir sein kann. Und dann aber auch gleichzeitig unglaublich nach Nähe suchen. Und die sind dann immer der Katastrophe so ein bisschen voraus. Und im Erwachsenenalter, in Beziehungen, zeigt sich das dann dadurch, dass die so eine Komm-her-geh-weg-Bewegung haben. Die ziehen die Leute dann ganz nah an sich ran Und dann schieben sie sie ganz dolle weg, aber weil sie Angst haben, selbst weggeschoben zu werden, sind sie der Katastrophe ein Stück voraus und schieben dann schon weg. Und das ist natürlich sehr schwierig und da ist auch professionelle Hilfe sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig. Auch schon bei unsicheren Bindungen ist es sehr, sehr wichtig. Genau.
Wie kann ich auf meinen Ehepartner zum Beispiel eingehen, wenn ich merke, dass da Bindungsschwierigkeiten sind, wenn ich vielleicht auch gar nicht genau weiß, woher das kommt? Hast du da Beispiele, wie sowas gut ausgegangen ist, wie Paare sich dann wieder aneinander angenähert haben oder eben versucht haben, die Bedürfnisse des anderen zu sehen und zu erfüllen?
Was sehr, sehr hilfreich sein kann, ist, das Verhalten des anderen neu zu rahmen, also einen neuen Rahmen drum zu setzen, einen neuen Blickwinkel sich zu erschließen. Eine Person, die vielleicht vermeidend ist und oft im Rückzugsmodus ist und vielleicht im Konflikt so wirkt, als würde das die Person gar nicht so stören. Das kann ja eine ängstlich gebundene Person sehr unruhig machen und sehr besorgt machen. Und die denkt, Mensch, ich bin hier egal, ich bin nicht bedeutsam. Wir haben ja ein großes Bedürfnis, bedeutsam für unseren Liebesmenschen zu sein, für unseren Lieblingsmenschen zu sein. Und Personen, die vermeidend eher sind, die wirken nach außen hin so, als wären sie davon nicht berührt. Aber da passiert im Innen ganz viel und man hat es auch nachgemessen. Die Stresshormone sind sehr, sehr hoch. Die ziehen sich nicht zurück, weil sie den anderen nicht lieben, sondern sie ziehen sich zurück, um die Bindung zu schützen. Und das zu verstehen, dass man doch sehr bedeutsam ist. Ich habe dann manchmal Paare, die sagen, mir war gar nicht klar, dass ich dir so wichtig bin, dass du in so eine Angst gerätst, dass du dich zurückziehen musst. Ich wusste gar nicht, was ich für eine große Wirkung in deinem Leben habe. Wir wollen auch immer in dem anderen wirken, um zu wissen, dass wir bedeutsam und wertvoll in den Augen des anderen sind. Das kann eben sehr, sehr hilfreich sein, da einen neuen Rahmen drum zu setzen. Oder bei den Ängstlichen, die dann vielleicht ein bisschen vehementer werden, da gnädig zu sein und zu merken, boah, das ist auch echt eine Angst, nicht mit mir verbunden zu sein. Deshalb ist die Person so alarmiert. Also man kann das richtig im Gehirn sehen, die Amygdala, das ist der Bereich im Gehirn, das sind so kleine so ein kleiner Mandelkern, sieht der aus. Der springt dann an, weil Einsamkeit ein Gefahrengefühl ist.
Das ist jetzt so die Seite, wie sehe ich den anderen neu? Und dann kannst du auch dazu noch einen Tipp geben, was ich konkret vielleicht dem anderen zusprechen kann.
Ja, da gibt es sehr vieles, was man sehr Beruhigendes und Heilsames auch dem anderen zusprechen kann, um diese Sicherheit wiederherzustellen. Und bei den Vermeidenden ist es eher immer so, die haben so ein bisschen Angst, zu wenig zu sein, nicht genug zu sein. Bei den Ängstlichen ist es eher so, dass sie Angst haben, zu viel zu sein. Und den Ängstlichen kann man wirklich vermitteln, du darfst dich mit allem, was in dir ist und was du bist, zumuten. Du bist nicht zu viel, du bist nicht übertrieben. Du steigerst dich nicht rein, sondern du bist in deinem Empfinden und Erleben total richtig. Und ich nehme dich so an und ich halte es auch mit dir aus, wenn es schwer ist. Wir halten das gemeinsam aus. So, ich bin der Ort, an dem du alle deine Gefühle zeigen kannst. Das ist für jemanden, der ängstlich ist, so eine erleichternde Information zu hören. Ich darf hier wirklich alles zeigen. Für die Person, die eher ein bisschen vermeidender gebunden ist, für die ist es sehr wichtig zu hören, du bist genug, du musst nicht noch mehr leisten, um mir zu gefallen. Du bist es doch schon längst, du bist der Mensch, den ich gewählt habe und ich habe mich für dich entschieden und ich bleibe bei dir und ich finde dich mit all dem, wie du bist, finde ich dich gut und auch die Sachen, wo wir miteinander hadern, die übersteigen nicht das, wie sehr ich dich annehme und schätze. Und das ist für eine Person, die sozusagen eher sich zurückzieht, weil sie sozusagen in den Schutz geht. Das ist ein Selbstwertschutz. Die muss wirklich hören, du bist wertvoll, du bist okay und du musst nicht noch besser für mich werden. Kein Leistungsprogramm, sondern ein Annahmeprogramm.
Wunderschön, das dem anderen so zu vermitteln. Ira, du hast ein schönes Beispiel aus der Bibel mitgebracht, wo jemand wunderschön beschrieben wird, der eine sichere Bindung hat. Es ist eine Frau, die eine sichere Bindung hat und sich sicher fühlt bei Jesus.
Es ist eins meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Sie steht in Lukas 7, 36 bis 50. Jesus bei dem Pharisäer Simon. Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie die Füße, küsste sie und goss das Öl darüber. Wow, wenn ich das immer wieder lese, diese Frau weiß, dass Jesus ein sicherer Ort ist. Und sie lässt sich fallen und zeigt ihm ihre Tränen. Lässt einfach ihre Tränen bis auf seine Füße fallen. Sie weiß, hier kann ich loslassen, hier muss ich mich nicht maskieren, hier muss ich mich nicht schützen, hier muss ich keine andere Person sein, die ich eigentlich gar nicht bin. Ich bin hier vollkommen angenommen und das ist irgendwie eine ganz tiefe emotionale Verbundenheit, die sich so sicher für diese Frau anfühlt, die durch Jesus möglich ist und diesen Gedanken, dass Jesus wirklich auch unser sicherer Hafen ist, den finde ich so schön.
Und das trotz aller unserer Schwächen und dem, was wir vielleicht niemandem zeigen wollen. Es war ja auch bei der Frau so, dass sie als Prostituierte sich geschämt hat, sicherlich vor anderen und bei Jesus aber nicht. Da konnte sie sich öffnen. Sie wusste, dass er alles weiß. Und trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen konnte sie so auf ihn zugehen und sich an seiner Gegenwart erfreuen.
Sie wurde ja viel von anderen Menschen beschämt und das ist auch ein Konzept in der sicheren Bindung. Wir beschämen nicht, weil wie soll sich jemand bei uns sicher fühlen? Scham sagt, du bist wertlos. Scham sagt, du bist nicht gut genug. Scham sieht ja nicht den Wert des anderen. Und da wusste sie, bei Jesus brauche ich mich nicht schämen. Da bin ich wirklich wertvoll und angenommen. Jeder Mensch ist bei Jesus angenommen.
Unsere Beziehung zu Jesus kann auch zu so einem sicheren Ort werden, wo wir uns öffnen können, alles sagen können. Und das Schönste, wir werden nie enttäuscht. Egal, welche Menschen uns enttäuschen in Beziehungen, Jesus wird uns in unserer Beziehung zu ihm nie enttäuschen. Du hast da auch so einen Lieblingsvers.
Ja, das ist tatsächlich mein Lieblingsvers. Der hängt bei uns zu Hause auch eingerahmt. Den hat eine Freundin uns auch mal geschenkt in einem Brief. In 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was für eine Zusage.
Und auch, wie du das so schön genannt hast, ein sicherer Hafen, ein Anker, wo wir uns festhalten können. Gerade dann, wenn Menschen uns enttäuschen. Denn von Menschen können wir nie alles erwarten. Egal, wie sehr wir an unserer Partnerschaft arbeiten, wie sehr wir auf den anderen eingehen und der andere das vielleicht genauso versucht. Wir bleiben immer fehlbare Menschen.
Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, zu wissen, Gott ist immer für uns da und in der Partnerschaft dürfen wir uns auch manchmal unsere Hilflosigkeit zeigen, die wir haben, weil wir eben nicht immer die Möglichkeiten, das Repertoire haben, so einzugehen auf die andere Person, wie wir es gerne würden. Und da kann es auch wieder verbindend sein, sich in seiner Hilflosigkeit zu zeigen.
Danke dir, Ira, für all die schönen Gedanken. Teilweise sicherlich für jeden irgendwas Neues auch dabei oder Dinge, über die wir nochmal nachdenken können, tiefer gehen können, vielleicht auch in der Bibel nachschauen können, was Gott uns da alles zusichert und wo wir Hilfe finden, auch für eine Partnerschaft, die uns gerade schwierig erscheint. Auch da kann Gott hineinkommen.
Und dieser Gedanke nochmal zum Abschluss der Bindung. Bindung bedeutet nicht, dass wir vereinnahmt werden und es uns nicht mehr gibt. Also Exploration, das ist ja sozusagen das Entdecken, das Erforschen der Welt. Bindung und Exploration ist ein Wechselspiel. Wer eine sichere Basis hat, einen sicheren Hafen, der geht auch hinaus in die Welt und erkundet. Das erleben kleine Kinder so mit ihren Eltern, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir wissen, wir sind bei Gott sicher, dann sind wir mutig und können uns auch in anderen Lebensbereichen mutig einbringen.
Vielen Dank, Ira. Du hast uns ermutigt, zum Beispiel mutig zu sein in unserer Beziehung mit unserem Gegenüber und in vielen Bereichen unseres Lebens. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich war heute im Gespräch mit Ira Schneider. Sie ist Paartherapeutin, Referentin und Autorin. Wir beide gestalten gemeinsam eine mehrteilige Reihe zum Thema Beziehungen. Und wenn Sie da tiefer einsteigen möchten, dann gibt es jede Menge Literatur. Ich stelle jetzt kurz zwei Bücher vor, die Ira Schneider geschrieben hat. Jeden Tag ein neues Jahr, so heißt ihr erstes Buch. Unsere Ehe als Gestaltungsraum entdecken und eine Segenslinie ziehen. Dieses Buch begleitet Paare auf der Reise hin zu einem liebevollen und nachhaltigen Miteinander. Ein zweites Buch ist auch schon erschienen von Ira, das heißt Zwischen ich, du und wir. Magst du kurz was dazu sagen, Ira?
Ja, sehr gerne. Das Buch heißt Zwischen ich, du und wir, 30 Impulse für dich und deine Beziehung. Es ist ein Buch von Herz zu Herz, von Frau zu Frau. Es ist weniger ein Ratgeberbuch, es ist ein kreatives Impulsbuch mit Reflexionsfragen zum Reinschreiben. Also ein Buch, in das man so ein bisschen auch kreativer eintauchen kann. Weniger fachlich, weniger im Ratgeberstil, sondern eher impulshaft.
Und dann hast du noch ein Buch, aus dem du in dieser Sendung einige Informationen entnommen hast.
Genau, ich möchte das an dieser Stelle sehr, sehr gerne weitergeben. Wer sich vertieft mit dem Konzept der Bindung beschäftigen möchte, da empfehle ich das Buch Bindung von Bernhard Strauß, erschienen beim Psychosozialverlag. Ein tolles Buch mit sehr, sehr vielen Forschungsergebnissen. Man kommt auch in die Historie der Bindung gut durch das Buch rein. Also ein wirklich wertvoller Tipp.
Vielen Dank dir, Ira. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, auf Teil 3 unserer Reihe zum Thema Beziehungen.
Ich freue mich auch schon.
Das war die zweite Folge von Voll Liebe, der ERF Plus Beziehungspodcast. In Kooperation mit der Zeitschrift Family Next. Mit Sonja Kilian und Paartherapeutin Ira Schneider. Schön, dass Sie dabei waren. War etwas Wertvolles für Sie dabei? Mit Ihrer Spende können Sie unsere Arbeit unterstützen. Informationen dazu finden Sie unter erfplus.de/spende. Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.